Unser Thema heute heißt Josef und Jesus, der Leidensweg der erwählten Gottes. Dazu wollen wir beten. Es ist nicht, was ich sehe, sondern wie ich sehe. Ein Baum bleibt ein Baum, oder Schatten im Wind, oder Blätter, welche Licht empfangen, Herr. Lehre mich zu sehen, nicht was, sondern wie du uns gelehrt hast. Amen. Jesus hat gesagt, ich bin nicht gekommen aufzuheben, sondern zu erfüllen. Was zu erfüllen? Das Alte Testament, das ist sein Bibel. Ich behaupte, dass der einzige Weg, unsere Gemeinde sich zu erneuern, ist die uralte Weg. Das ist Jesu Selbstverständnis, Paulus, Petrus Selbstverständnis über Jesus. Und das ist das Alte Testament. Ich will bei der Einleitung, denn wir schauen, wie weit wir kommen. Mir geht es nicht um, wie weit wir kommen, sondern ich hoffe, wie tief wir gehen. Ich will euch nur zu diesem Thema etwas sehr Grundsätzliches sagen. Das ganze Alte Testament ohne Ausnahme zeugt von Jesus. Alle die Gesetze, alle die Personen sind partielle Vordeutung von ihm. Es gibt drei zentrale Gesetze im Alten Testament. Opfergesetz, Reinheitsgesetz und ethische Gesetz. Zum Opfergesetz, Sie wissen sehr genau, um was das geht. Im Hebräerbrief steht, Jesu Opfer ist anstelle von aller Tiere Opfer. Das bedeutet, die ganze Opfervorstellung sind in ihn erfüllt und deswegen gibt kein Tempel mehr, wo Tier geopfert wird. Reinheit, die Reinheitsbestimmungen, und das ist vielleicht bestimmt ebenbürtig mit der Opferbestimmung, läuft doch die ganze Tora, diese Reinheitsvorstellung, wird zu einem zentralen Thema von Johannes Evangelium. Reinheit bedeutet immer in der Bibel fließendes Wasser. Und fließendes Wasser bedeutet Leben, Wasser ist Leben, unter Wasser Tod und Wasser ist Reinheit. Diese Thema geht durch die ganze Bibel von Sintflut, erreichte seine Zielsetzung am Kreuz. Als Jesus durchbohrt ist, kommt Blut, natürlich Opfer, und Wasser aus seinem Leib. In sein Tod, sein Kreuzestod, ist der Weg zur ewigen Leben, denn er ist die endgültige Reinheit Gottes. Und damit sind die Reinheitsgesetze erfüllt, wie Jesus im Wort sagt, ihr seid nicht unrein durch was in euch geht, sondern die Unreinheit in eurem Herzen. Die ethischen Gesetze, 613 Gebote und Verbote. Und da kommen zwei Propheten, Jeremia und Hesekiel, und sagen, diese Gebote sind nur Lippenbekenntnis für euch. Aber einer wird kommen, diese Gebote in eure Wesen, in euren Herzen zu bringen. Und das ist Jesus und der Bergpredigt. Und Jesus legte die Gesetze Mose im Geist aus. Denn die Gesetze Mose sind die Wegweisung zum Leben und ewige Leben. Und der Bergpredigt ist ein Satz. Alles sonst sind Nebensätze. Ihr müsst vollkommen wie Gott sein. Gott verlangt Vollkommenheit von uns. Und das ist Jesu Auftrag. Und deswegen hat er gesagt am Kreuz, es ist vollbracht. Denn er ist die Vollkommenheit Gottes als Mensch für uns, damit der Bergpredigt für uns erfüllt ist, damit wir zu Himmelreich kommen und vollkommen sein kann in Himmelreich durch Jesu Vollkommenheit. Dazu, die Bibel redet ständig durch Bildersprache. Und das ist in unserer Theologie absolut unterschätzt. Ich habe das Glück oder Gottes Vorsehen gehabt, an der Universität zu studieren, welche damals und ich glaube auch heute die beste Abteilung in die Welt hat für Kunstgeschichte. Da war eine berühmte nach dem anderen. Erwin Panofsky hat an der New Yorker Universität gelehrt, Krautheimer, Horst Janssen mit wenig studiert. Ich habe gelernt zu sehen. Und das war ungeheuer wichtig für mein Verständnis der Bibel. Denn die Bibel redet durch Bildersprache. Zum Beispiel Hirte und Herde. Licht und Finsternis, fließendes Wasser und sogar abstrakte Worte wie Gerechtigkeit haben dann ein bildliches Verständnis gewonnen. Und die meisten Christen glauben ja aus dem Neuen Testament, nicht wahr? Die Waage der Gerechtigkeit, das ist falsch. Alle die Bilder kommen aus dem Alten Testament. Es gibt gar nichts Neues im Neuen Testament. Alles ist eine Füllung des Alten Testaments. Auch Jesus ist zutiefst verankert im Alten Testament. Das sind die Waage der Gerechtigkeit. Wer weiß, wo das kommt im Alten Testament? Amos, die dritte Vision. Die Waage der Gerechtigkeit, Israel ist gefunden zu leicht in was gut ist und zu schwer in was schuldig ist. Und dann kommt die vierte und fünfte Vision und das sind Gottes Gerichte. Aber die Bibel redet ständig durch Bilder. Ich fand es faszinierend hier, wie Fra Angelico, eine der tiefsten christlichen Maler, ein Mönch vor der Reformation in San Marco, bei das heiligen Abendmahl mit diesem so zentralen Wort, einer von euch wird mich verraten. Und die Jungen sind nicht scheinheilig, die sagen, ich tue es nicht. Sondern jeder sagt, bin ich es? Eine Frage an uns alle. Und Fra Angelico nimmt dieses Bild, in wen er Judas malte, und genau die gleiche Gesichtszüge Judas in ein Junge auch malte neben ihn. Als ob das der gleiche Mensch. Bin ich es, Herr? Mich ist das sehr, sehr zentral in die Passionszeit. Denken wir, wie öfters wir sehr nah an Verrat denken, wie in die Nazi-Zeit. Wie viel Christus verraten hat mit Heil Hitler. Mein Heil kommt von dieser antichristlichen Gestalt. Dies ist eine Gefahr für uns alle und die Jungen wissen das. Ich bin mein schlimmster Feind, Jesus ist mein bester Freund, das wissen wir als Christen. Nicht nur Bildersprache ist einheitlich in der Bibel, die Bildersprache Alte und Neue Testament sind gleich, sondern die Themen. Es gibt kein neues Thema im Neuen Testament. Wenn Sie eins finden, zeigen Sie mir und ich werde Sie zeigen im Alten Testament. Die gleichen Themen laufen durch die ganze Bibel. Ich nenne euch eine von Dutzenden zentralen Themen. Die zwei Tafel Mose, das ist sogar impliziert vor die Tafel übergeben sind. Die erste Tafel ist die Beziehung zu Gott, die zweite Tafel ist die Beziehung zu unserer Mitmenschlichkeit, zu unseren Mitmenschen. Und die zweite Tafel kommt aus der ersten Tafel. Denn Gott liebt alle Menschen in Christus oder der Gott Israel. Sein Angebot der Liebe ist für alle Menschen. Und es gibt wenige Menschen, die wir lieben. Augustin definiert Nächstenliebe als Mission. Und sicher, das ist die tiefste Definition. Die Weitergabe Christi Liebe an unser Nächsten. Und der Diakonie gehört dazu. Aber wenn Sie die Bibel sehr genau lesen, es gibt kein Text, die zentral ist, auch nicht Passa, ein Thema, wo ich landauf und ab jetzt das behandeln, wo der zweite Tafel im Mittelpunkt, sogar die Juden versteht ihr Passa nicht. Die Juden glauben, bei Passa geht es um sozialpolitische und wirtschaftliche Befreiung. Das ist der zweite Tafel. Das ist die Nebensache. Die Hauptsache ist Götzendienst. Israel betet goldene Kälber an. Und was mein Dackel nicht ertragen könnte, sogar goldene Katzen binden die an. Ja, das hat auch in Ägypten gegeben. Und das sehen wir bis zu der Tanz um den goldenen Kalb, bis Josua 24, so lang dauert es, bis Israel davon frei wird, von dieser Götze. Wollt ihr den Götzen in den Schweißstromland und in Ägypten anbeten? Oder wollt ihr der Herr, der Gott Israel anbeten? Ich. Und mein Haus, wir wollen der Herr, der Gott Israel anbeten. Seine Befreiung von Götzendienst. Gott duldet kein Nebenbühle. Dazu, Kreuz ist nicht nur vorgedeutet, sondern genau beschrieben, 1000 Jahre in Voraus, in Psalm 22, ein Text, den ich landauf predigen. Das ganze Kreuz ist da. Eine Gekreuzigte verliert das Wasser in seinen Körper. Minute um Minute, Stunde um Stunde. Fünffach wird geschrieben in Psalm 22, wie aus diesem Mann, dieser Gekreuzigte, durchbohrt an Hände und Füße. Die Juden haben nie eine durchbohrt. Die Juden haben nie gekreuzigt. Die haben einmal einen Fremdkönig am Baum gehängt, aber nie durchbohrt. und dass die ganze Lebenssäfte aus dem Körper geht, fünffach geschrieben in Psalm 22, und die Hände und Füße durchgraben, und nicht nur das, sondern Jesu als der Passahlamm mit unverzerrte Beine, und nicht nur das, wenn das richtig verstanden, auferstanden, Auferstehung, Weltmission, sogar Karsamstag, alles in die erste Evangelium, das Evangelium nach David, Psalm 22 und verschiedenen anderen Psalmen, wie die letzten 6-7 Versen von Psalm 34, wo das ganze Evangelium vorhanden ist. Dazu Auferstehung. Deutlich im Alten Testament, in mehreren Psalmen steht Auferstehung 22 verschlüsselt, in 49 sehr deutlich, auch in 34 sehr deutlich am Ende. Und kollektive Auferstehung, Daniel 12, Ezekiel 37, Jesaja 25. Jetzt kommen wir zu unserer Sache, und das sind die Personen. Alle die zentralen Personen im Alten Testament sind eine partielle Vordeutung von Jesus. Die wichtigste natürlich ist Mose. Mose ist für jede Jude der wichtigste Person überhaupt. Mose sagte euch, ich sage euch. Jesu als die endgültige Auslegung des Gesetzes Moses, die fleischlich uns gegeben, geistlich von Jesus ausgelegt. Mose, die Befreier unter Gottes Kraft von Ägypten. Ich bin der Herr, dein Gott, der euch aus die Knechtschaft Ägypten herausgeführt hat. Ihr sollt kein Gott neben mir haben. Ich bin dein Herr und Heiland, Jesus von Nazareth, der euch aus die Knechtschaft der Sünde herausgeführt hat. Ihr sollt kein Gott neben mir haben. Das ist eine Erfüllung und eine Gleichung zugleich. Mose unter Gottes Herrschaft führt das Volk durch die Wüste. Und Jesu ist unser guter Hirte, der uns durch die Wüste, diese verschmutzte, unsäglich verschmutzte Endzeit, in wen wir leben, ethisch, moralisch verschmutzt, was logisch ist, dass er schmutzt. Weil die Großfamilie, die man feiert zu Passa, ist nicht mehr da. Und die Kleinfamilie verschwindet. Und es wird keine Familie mehr da sein. Und jede politische und Sozialdenke, ich habe auch politische und Sozialwissenschaft studiert, jede politische und Sozialdenke weiß sehr genau, dass die Familie die Grundlage einer Gesellschaft ist. Und wenn die Familie zugrunde geht, gibt keine Gesellschaft mehr. Und das ist unser Weg in die Endzeit. Und wir leben in dieser Wüste und wir brauchen der gute Hirte, uns durchzuführen. David, Thema König, faszinierend. Israel soll keinen König haben. Geht durch die ganze Alte Testament. Gott ist der König Israel. Und dann kommt Samuel in diese unmögliche Lage, entweder einen König zu geben, was Gott nicht erlaubt, oder seine Söhne einzusetzen, die beide verworfen sind. Und er betet und betet und Gott sagt, gegen sein eigenen Wille. Sagt, gib denen einen König. So Samuel tut, der gehorcht, der gibt ihnen einen König. Und dieser König spiegelt Israel. Äußerlich stark, innerlich schwach und ungehorsam. Das ist Saul. Und aus das kommt der König im Geist, wie Herodes, Jesus, Saul, David. Der König im Geist, David. David ist ein idealer König, der ein großer Glaubensmann, große Kämpfe gerechter. Und dann durch ein Weibsbild geht er zugrunde. Das ist ein Warnzeichen an uns in dieser Zeit. Durch eine Weibsbild, diese böse Bathseba, was für eine Badetnacht für ihn, ja? Das war schlimm. Und was passiert? Die David-Darstellung in die Chroniker hat kein Ehebruch und Mord. David wird idealisiert, so ein idealer König. Und Jesus überbietet dieses als der Sohn David. In der Bergpredigt verlangt er kein Hass und kein Begier aus die Ehe. Und das erfüllt er im Geist. Und dann starb er als König der Juden, als die endgültige König. Und warum in der Bergpredigt nimmt er zwei Nebengebote, nicht von der ersten Tafel, sondern der zweiten Tafel, Ehebruch und Mord? Wegen David. Das geht alles wegen David, weil er der Sohn David ist und er ist die Erfüller, sogar im Geist, wo David in Fleisch gefallen ist. Elia und Elisha, die große Wundertäter im Alten Testament. Und alle diese Wunder, wenn die richtig verstanden, sind Vordeutung von Jesus. Ich gebe ein klassisches Beispiel, Elisha oder Elisa. Nehmann, der ist ein Fremder, 7-mal unter Wasser getauft, wegen die Schöpfung, unter Wasser in Reinheit getauft, ja, getaucht, und er wird frei von Aussatz. Und das ist eine Vordeutung, dass Jesus die Reinheit bringen wird für die Heiden. Und dass er die Macht hat damit über Aussatz und eine Macht auch für die Heiden. Jetzt kommen wir zu unser Thema. Aber mir ist sehr wichtig diese Einleitung. Die Einleitungen sind immer die wichtigste Teil eines Vortrags, nicht nur mein Vorträge. Ich glaube, bei aller Vorträge soll das sein. Josef. Es gibt keine Gestalt im Alten Testament, der so viel gemeinsam als Person, nicht wegen seiner besonderen Tun, sondern als Person, so viel Vordeutung von Jesus als Josef. Josef ist der Gerechte. Zwar, er hat seine Schwäche. Er petzt, das in Deutschland gilt als eine schreckliche Sünde, das weiß ich. Ich halte das nicht für die schlimmste Sünde. Er ist gerecht. Und diese Gerechtigkeit hat führt zu Petzen gegen seinen Bruder. Josef leidet als Gerechter unter Ungerechten. Jesus leidet als Gerechter unter Ungerechten. Josef wird ausgeliefert. Die Mächte und Kräfte dieser Welt als seine Brüder sitzen da wie die SS bei uns. Sie sitzen da und schau wie die Josef. Sadistisch sitzen die da und schau, wie er gequält ist und sind bereit, ihn umzubringen. Und so, steige von dein Kreuz herunter, wenn du Gottes Sohn bist. Nur bei einem ist unten und die andere ist oben. Und Jesus aber hat keine Sünde. Er ist total gerecht und sein Leiden ist allumfassend. Josef Leiden ist für den Erhalt Gottes Heilsplan, dass die 12 Stämme weiter leben kann, dass sie Nahrung kriegen. Jesu Leidensweg ist ein Weg des Heil für Leib, Geist und Seele, für alle Völker aller Zeiten als Angebot. Und damit, wie bei all dieser Vordeutung, überbietet, was diese partielle Vordeutung Josef. Nebenan, über Josef ist interessant, in Talmud zu lesen. Talmud hat keine Gültigkeit für uns Christen. Talmud sagt aber, Josef ist der Vordeutung unser Messias. Und recht haben sie. Nur sie haben den Messias nicht angenommen. Verstehen Sie gut, ist die Mikrofon in Ordnung? Ich sage immer, ein Pfarrer muss sein Leben erst mit Gott in Ordnung und dann mit seinem Mikrofon. Verstehen Sie auch hinten? Ja, auch wenn ich leise spreche. Jetzt sagen Sie bitte nicht, ich rede zu schnell, ich bin temperamentvoll, ich bin ein Jude. Da werden Sie mir nicht von den fünften Gang runterbringen in den zweiten Gang. Jetzt wollen wir gesamtbiblisch schauen, wie weit wir kommen. Sie kennen meine Art. Wer ist zuerst der erste Mal bei einem Jaffin-Vortrag? Bitte Hände halten. Oh, ihr habt Glück bis jetzt. Ja, ja, das Glück hört jetzt auf. Ja, ja. Sind aber sehr wenig. Ich weiß nicht, wie lange ich hier bin. Ist bestimmt 8 oder 10 Jahre seit ich hier. Weiß jemand? Niemand weiß. Doch keine Chroniken hier. Okay. Jakob aber wohnte, ich lese aus 1. Mose 37. Jakob aber wohnte in dem Land, in dem sein Vater ein Fremdling gewesen war, im Land Kanaan. Das ist eine sehr merkwürdige Sache. Israel lebt immer in Zwiespalt zwischen Land und außerhalb Land. Und sogar zuerst als Fremdling im Land. Da wir Christen sind alle Fremdling hier auf Erde. Und ich gebe euch eine Art, wie sie sich selbst urteilen kann. Sind sie zuerst Schwabe, Deutsche oder Christ? Und wenn sie etwas anderes als Christ antworten, dann sind sie keine Fremdling hier auf Erde. Sie haben sich eingesiedelt. Und ich weiß, die Schwaben sind zuerst Schwaben, aber ein Christ ist zuerst Christ und dann Schwabe und dann Deutsche. Mein Laienvorsitzender immer sagt, er sagt nie, dass er ein Deutscher ist, er sagt immer, ich bin Schwabe, ja. Aber als Christ haben sie keine bleibende Stätte. Wir leben auch in dieser Spannung wie Israel. Wir zielen, Gott will uns zum Land bringen, zu sein Reich, das Land, die er für uns vorbereitet, durch sein Kreuz und Auferstehung, sein Weg für uns. Aber wir stehen ständig in Gefahr, uns hier einzusiedeln. Und wir sind keine Engel. Ich habe keine hier erlebt und nie einen Engel getroffen hier. Deswegen siedeln wir immer mehr hier auf Erden hin. Und deswegen schlägt der Herr uns, dass wir lernen, wir haben keine bleibende Stadt hier. Ich kann hier als Schwabe, Sie merken alle von meiner Aussprache, dass ich schwäbischer Pfarrer bin, ja? Ja? Ich habe die Schwabenalte für 23 Jahre erlebt und dann kommt die Schmerzenalte. Sie wissen, das ist mit 50, ja? Die Schmerzenalte, meine Frau, die dreimal für meine Tochter gehalten wurde. Wo ist meine Tochter? Da, da ist sie. Dreimal für meine Tochter und sogar ein böser Prediger hat gesagt, Sie haben so eine junge Frau angelacht. Ich habe gesagt, Sie haben absolut recht, sie ist ein halbes Jahr jünger als ich, ja? Ja, so ging es mit ihr in die Dusche mit 5, so war das, da war die Hexenschuss, ja? Und jetzt bin ich ein ganz alter, über 60 sogar. Das ist Gottes Art, uns zu süchtigen, dass wir lernen, dass wir keine bleibende Stadt. Und noch eine Art, uns zu süchtigen, ist, dass wir merken immer mehr, dass wir nicht in Ordnung sind. Ich merke das immer deutlicher. Ich habe Sehnsucht nach einer Überwindung mir selbst. Nicht nur nach einer gerechten Welt, denn ich bin selbst ungerecht und das sind wir alle. Ich will das Gute tun und ich vollbringe öfters das nicht, wie Paulus uns sagt. Lassen wir ehrlich mit uns selbst sein. Je älter wir sind, je mehr, und das sollen wir auch relativ jung merken, dass wir unser Ziel, unsere Wege und dass die öfters gegen Gottes Sinn und Gottes Wege sind. Und wenn Sie immer sagen, ich bin, denke nur an Gott, und ich denke, nimm nur Gehorsam zu ihm, dann zeigen Sie mir bitte die goldenen Flügel. Das ist die Geschichte von Jakobs Geschlecht. Josef war 17 Jahre alt und war ein Hirte. Es ist faszinierend, dass durch die ganze Bibel die zentrale Gestalten waren gute Hirten. Schauen Sie, das fängt sogar in die Urgeschichte mit Abel an. Abraham. Israel, schnell denken Sie einfach quer durch, David, Mose, die sind alle Hirten. Mit zwei zentralen Aussagen, der Herr ist mein Hirte, David, und ich bin der gute Hirte, der sein Leben für die Schafe lässt, Jesus, als der Sohn Davids. Gleichzeitig haben wir eine Gegenlinie, das sind die schlechten Hirten, und die kriegen auch sehr viel Raum in der Bibel. Die verheerendste Aussage ist Hesekiel 34. Gucken Sie das an. Jeremia 23. Zachariah 11. Und. Läuft doch die ganze Bibel. Warum? Das ist eine Vordeutung. Nicht nur eine Vordeutung, es ist eine Wirklichkeit. Israel. Ständig gegen die Propheten. Israel lehnt Jesus ab. Die katholische Kirche lehnte das Evangelium ab und ich werde nicht mehr deutlich über unsere Kirche heute, ein Kirche des Wort. Aber ich finde, das ist ein durchgehendes Thema. Das bedeutet gegen Gottes Wort und gegen Gottes Verheißung. Ich bin nicht hier wegen Kirche. Ich werde nie hier sein wegen Kirche. Denn die Kirche hat passiv erlaubt, dass Jesus nach Auschwitz geschickt. Nennen wir die Sache bei Namen. Jesus war blutgemäß Jude und das war ein Blutlehrer. Die Kirche war so weit entfernt von ihr Wurzel, vom Alten Testament und Jesus, dass sie passiv das erlaubt. Wenn beide Kirchen, Großkirchen, die katholische und evangelisch, 1933 deutlich gesagt, Jesus ist der Gott, an wen wir glauben, und er ist Jude. Und Petrus ist Jude, und Paulus ist Jude, und Jesaja ist Jude, und Moses ist Jude, und ja, das sind alle Juden. Dann könnte das nie passiert haben. Aber wir sind so weit entfernt von unserer Wurzel, dass wir Jesus nach Auschwitz geschickt. Ich könnte nie hier sein, wegen Kirche. Ich bin hier wegen einer Person. Das ist Jesus von Nazareth. Der ist besser. Er ist gerecht. Er ist gut. Er ist Gott. 17. Wissen Sie, es gibt Alter, die eine bestimmte Rolle spielen im Leben. Meine erste Begegnung mit Jesus, ohne ihn bei Namen zu kennen, als der lebendige Gott Israel war mit 17, deswegen diese Zahl ist sehr faszinierend für mich. Mit 17 war ich unter Äther gestellt. Und ich bin ein Willensmensch, Sie merken das ein bisschen. Mein Vater war noch eine viel stärkere Gestalt als ich und mein Großvater. Ich bin eine Kleinigkeit im Vergleich mit ihm. Aber ich bin ein Willensmensch. Und unter Äther wollte ich wach werden. Ich wollte Klarheit haben. Und ich versuchte mit meinem ganzen Wille wach zu werden. Ich will nicht unter dieser Wellen von Äther, von Gas. Und jedes Mal, als ich glaub, dass ich wach wurde, ist dieser Gas nochmal über mich gekommen. Da dass ich aufwachte. Meine Mutter, die neben mir war, sagte, David, das war merkwürdig. Du hast immer wieder gesagt, ich bin besiegt, Herr. Du hast mich besiegt. Ich bin ein Besiegter des Herrn. Ich habe das immer wieder gesagt. Das ist der Weg des Glaubens. Ein Besiegter des Herrn sein. Ein Beuter des Herrn steht auch da. Das bedeutet, meine Wille kommt an seine Grenze. Und Gott übernimmt die Herrschaft. Wir nennen das Machtwechsel. Und das war die erste Vordeutung meiner Berufung zu Christus.
Er war ein Hirte bei den Schafen mit seinen Brüdern. Er war Gehilfe bei den Söhnen Bilhas und Zilpas, der Frauen seines Vaters, und brachte es vor ihre Vater, wenn etwas Schlechtes über sie geredet wurde. Er petzt.
Das ist eine sehr interessante biblisch-psychologische Wahrheit. Und das ist absolut wahr. Immer unsere Stärke trägt in sich unsere Schwäche. Wenn Sie ehrlich mit sich selber sind, und gucken sich echt in die Spiegel, ihre Gefühl und ihr Leben, sie werden merken, dass genau wo ihr Stärke, wo Josefs Stärke ist gerecht, aber das führt zu Petzen. Wenn ich ehrlich mit mir selber, ich glaube, ich kann reden, sogar als ich ganz dumm war, bis ich 13 war, ich fast analphabetisch, gab immer noch einen Lehrer, der sagt, Jaffin ist ein Dummkopf, aber eine kann er tun, er kann reden. Er hat gesagt, Jaffin wird der beste Sportreporter in Amerika, weil er kennt Baseball und Fußball wie keine andere. Er kann darüber reden und jede überzeugen. Jemand, der begabt ist mit Reden, steht in die Gefahr, mit seinem Temperament, die ich auch habe, merken Sie, über den Ziel hinauszuschießen, unbequem zu schlafen abend. Warum habe ich das gesagt? Bin ich zu weit gegangen? Vielleicht habe ich jemand verletzt. Und jetzt nennen wir die andere. Die ganz ruhige, stille Typ. Na, meine Frau kann nicht dafür, dass sie ruhig und still ist, weil sie hat so einen Mann geheiratet, dass sie sowieso nicht zu Wort kommt, ja? Nur ein bisschen hinter die Zähne, ja? Aber die ruhig und stille Typen in die Bibel, Maria, Martha Schwester zum Beispiel, diese Leute haben die wunderbare Gabe, vor allem für einen Jude wie ich, dass sie gut uns zuhören kann. Aber sie reden nicht, wenn sie reden müssen. Wenn etwas gegen Gott gesagt wird, gegen die Juden oder was, sie reden nicht, sie sind schüchtern, sie sind still. Immer unsere Stärke trägt in sich unsere Schwäche. Seien Sie ehrlich mit sich selber, das läuft doch die ganze Bibel, diese Tatsache.
Und so war das bei Josef. Er brachte es vor ihrem Vater, wenn etwas Schlechtes über sie geredet wurde. Israel, das ist Jakob, aber hat Josef lieber als alle seine Söhne, weil er der Sohn seines Alters war. Wir müssen hier mit einem Märchen aufräumen. Und das ist die Märchen, dass Judentum, biblische Judentum, ein Gesetzesglaube ist. Es ist überhaupt kein Gesetzesglaube. Judentum ist so ein Gesetzesglaube nach der Bibel geworden, als die Juden und Judenchristen gespaltet haben. Und die Juden, um zu überleben, haben sich immer mehr verankert in Gesetz. Gott hat nicht mehr geredet nach Malachi, und das ist die sogenannte mündliche Tora. Das ist die Überlieferung, wo die Rabbiner dann versuchen, Tora lebbar zu machen für das Volk. Das dauert 1000 Jahre und wird dann gesetzlich, fest, schriftlich gemacht in die zwei Talmud, die Jerusalem und die wichtige, die babylonische. Jesu kommt mitten in diesen Prozess und mit einem Satz endet er, das musste Pinkus Lapid gewusst, aber er lebt nicht mehr. Er sagt, ihr müsst vollkommen wie Gott sein. Wenn Jesus verlangt Vollkommenheit, wie ist das lebbar? Damit die ganze Zielsetzung von Talmud ist zu Ende. Entweder Jesu und das Neue Testament oder Talmud.
Die Orthodoxie, die jüdische Orthodoxie, wird immer mehr im Gesetz verankert gegen das Alte Testament. Denn das Alte Testament ist überhaupt nicht gesetzlich.
Steht nach dem Gesetz, der älteste Sohn soll erben. Bitte nennen Sie mir eine zentrale Gestalt im Alten Testament, der älteste Sohn ist. Die sind alle entweder die Jüngere oder Jüngste. Und schauen Sie Josef an, schauen Sie Mose an, schauen Sie David an, gehen Sie die Liste durch. Die sind alle entweder die Jüngere oder Jüngste gegen das Gesetz. Und noch viel wichtiger, Yom Kippur, der Tag der Versöhnung mit Gott, das ist mein Geburtstag im Judentum. In diesem Tag, die wichtigste aller Feiertage, jeder Jude, Liberale bis die Frömmste, alle bezeugen, alle mein Gesetzeswerk können mir nicht weiterhelfen. Gesetzesglaube, alle mein Gesetzeswerke können mir nicht weiterhelfen, denn ich bin total angewiesen auf deine Gnade und Vergebung. Was ist das Evangelium, liebe Brüder und Schwestern? Das Evangelium der Gnade ohne das Evangelium bringe. Haben Sie das gewusst? Das steht tief verankert in Judentum. Mein unerkannte Schuld, Chata. Und Generationen von Generationen Christen waren immer falsch erzogen mit der Vorstellung, dass Judentum ein reiner Gesetzesglaube ist. Das ist es ganz und gar nicht. Biblische Judentum. Es ist nachbiblische Judentum, die gesetzlich geworden ist. Und was ist Jesu Judentum? Jesu Judentum ist biblische Judentum, nicht talmudische Judentum, nicht das gesetzlich gewordene Judentum, denn es zerstört die Möglichkeit, Tora lebbar zu machen, Gott zu gefallen, in wen er Vollkommenheit verlangt, konsequentes Feindesliebe, ein Leben ohne Hass und Begier. Aber er hatte Josef, Jakob oder Israel, hatte Josef lieber als alle seine Söhne, weil er der Sohn seines Alters war. Und der Älteste soll erben. Weil er den Sohn seines Alters war und brachte ihn einen bunten Rock. Bildtheologie zentral. Kleid der Erwählung. Dieser bunte Rock hat den zweiten Schritt. Samuel. Er trug ein Priesterrock im Totenbereich sogar, zu zeigen, dass er für den Herrn gesprochen hat. Wir werden alle weiße Kleider tragen, wenn wir harret bis ans Ende. Reingewaschen durch Jesu Kreuzes Blut. Und dann die zentrale Glied, Jesu Kreuz. Als Jesus gekreuzigt war nach Johannes, Luther nennt das das Evangelium, es ist das tiefste Evangelium, warfen vier Heidenknechte dem Los um Jesu Gewand. Eine Zeichenhandlung, die im Christentum nicht verstanden wird. Die wichtigste im ganzen Neuen Testament. Vier, haben wir eine Mutter hier mit vier Kindern? Bitte Hände zeigen. Mit vier Kindern, das ist eine Mutter. Ja, das haben sie das Geschlecht verwandelt. Aber sein Vater mit vier Kindern, ja, das ist auch gut. Ja, das ist, ja, gut. Das bedeutet so, alle Himmelsrichtungen. Vier, Hesekiel Wagen, das geht weit zurück. Vier Himmelsrichtungen. Das bedeutet, das Kleid der Erwählung wird an die Heiden in alle vier Himmelsrichtungen. Das ist eine unerkannte Zeichenhandlung. Die Heidenknechte haben keine Ahnung, was da steht, aber es steht bildlich da. Das Kleid, und das ist das Kleid der Erwählung. Aber das Rock wird ungetrennt. Warum ist das Roch ungetrennt? Weil die zwei größten Theologen, Augustin und Luther, sagen uns, es gibt zwei Arten von Gemeinde oder Kirche. Kirche im Fleisch und Kirche im Geist. Alle Kirchen sind Fleisch, die katholisch, die evangelisch, alle Freikirchen. In allen Gemeinschaften auch. Aber innerhalb aller Kirchen gibt fromme Menschen, die Jesus gehören. Ihre vorige Pfarrer hat einen Satz geprägt, der mich sehr fasziniert. Er sagt, wir werden, wenn wir in Himmelreich kommen, sehr staunen, was neben uns zu finden ist. Das bedeutet, Gottes Gnade überstreitet alle konfessionelle Grenze. Das ist nicht Ökumene im Fleisch, das ist nicht Rom, das ist nicht Genf, sondern das ist Ökumene im Geist, in Gottes Augen jetzt. Gibt eine Kirche im Geist und wir werden einig mit ihnen in sein Reich, wo keine Konfession mehr gibt. Luther hat gesagt, Gott ist mehr als jede Auffassung von ihnen. Luther war klug. Aber in mein pietistische Gemeinde, Sie merken, ich bin ein schwäbischer Pietist, ja, nur ein lutherischer, jüdischer, schwäbischer Pietist, ja. In meine pietistische Gemeinde in Malmsem gab Menschen, die wirklich glaubten, da oben würde nur Maultaschen und Spätzle zu kriegen, ja. Ja, das gibt solche. Ja, aber Gott ist nicht so. Ja, ja. Gott ist nicht eng. Dazu, Josef hat einmal einen Traum und sagt seine Brüder davon, der werden sie ihn noch mehr feiern. Wenn man eine zentrale Kritik gegen Josef, es ist, dass Josef absolut unsensibel mit seinem Bruder umgeht. Er musste wissen, die Brüder sind gegen ihn. Geschwister spüren das. Warum dann bringt er sich in so ein Netz, dass die heiß Hass von denen immer größer wäre. Er kann schweigen. Wenn ich gesagt zu meiner Schwester Doris, meine älteste Schwester, die gerade 70 geworden ist, ich war ihr Puppe, wenn ich sage, Doris, ich habe einen Traum gehabt, du willst dich für mich knien, ich werde eins auf den Deckel gekriegt haben, ja? Das kann ich euch wohl sagen. Er ist total unpsychologisch und wir öfters auch. In unseren Kreisen gibt solche Menschen, die total ohne Gefühl, wenn sie mit anderen umgehen. Als ich Gehirnhautblutung gehabt und es ist eine Wunde, dass ich hier bin, und ich habe Aspirin genommen, ich sollte längst tot, hat eine Frau, meine Frau, angerufen, als ich im Krankenhaus war, in intensiver Station, ich könnte nicht reden und nicht essen, und wenn ein Jaffe nicht reden und essen, dann ist den Tod nah. Ja? Und sie rief da an und sagte, Gehirnhautblutung, mein Vater ist gestorben an das. Na, ist das Fingerspitzengefühl? Ja? Gerade als ich sehr nah zum Sterben war, ist ein wirkliches Wunder, dass ich hier bin. Ich habe Aspirin genommen und hat nicht gewusst, dass es Gehirnhautblutung, das fordert die Blutung. Haben wir eine Krankenschwester hier? Die werden das wissen, ja? Und wie Sie merken, ich bin ganz normal. Mindestens so normal, wie ein Jaffin sein kann, ja? Ja. Da würden Sie, die Brüder, ihn noch mehr feind. Denn er sprach so in Hörtok, was mir geträumt hat. Sicher, er redet die Wahrheit. Und er ist redlich. Und das ist eine sehr gute Eigenschaft. Aber er hat kein Fingerspitzengefühl in seiner Beziehung zu seinen Brüdern. Das ist eine ungeheuerliche Schwäche. Es gibt auch eine Zeit zu schweigen. Das Buch der Prediger sagt uns, es gibt eine Zeit für allem. Und ich muss sagen, ich predige gegen mich selbst. Eine Zeit zum Schweigen, es wurde über mich geschrieben in ein Sommerlager mit 13. Als wir einschliefen, hat Jaffin geredet. Als wir aufwachten, hat Jaffin geredet und niemand weiß, ob der aufgehört hat dazwischen. Ja, ich predige hier gegen mich selber. Denn er sprach so in Hörtok, was mir geträumt hat. Siehe, wir banden Gaben auf den Felder und meine Gaben richtet sich auf und stand, aber eure Gaben stellte ich ringsherum und neigte sich für meine Gaben. Siehe, das Traum kommt von Gott, aber er braucht das denen nicht sagen. Es wäre nur größerer Hass gegen ihn. Er ist die Bevorzugte von seinem Vater und das merken die. Und jetzt sowas dazu. Da sprachen seine Brüder zu ihm, willst du unser König werden und über uns herrschen? Er wird über denen herrschen und Macht über denen haben. Das ist alles wahr. Aber es braucht nicht gesagt. Es gibt auch ein Sein, und ich predige gegen mich mehr als gegen sie am Moment. Er gibt eine Zeit zum Schweigen. Und da würde ihn noch mehr Feind um seines Traumes und seine Worte willen, und er hatte noch ein zweiter Traum. Immer, wenn eine Doppelung gibt, das ist eine Unterstreichung, das sagt Josef dann später. Eine besondere Betonung. Na, wir müssen sehr vorsichtig mit diesem Thema Traum. Das ist ein sehr umstrittenes Thema, denn Jeremia sagt uns sehr deutlich, Gott redet nur durch das Wort. Andererseits, durch Träume oder Visionen, Paulus ist nach Europa geführt, Jesus ist rausgeführt nach Ägypten, ihn zu retten. Manche sagen über Träume, das ist Träumerei. Ich würde sehr vorsichtig wie diese Thema Traum, denn meine Großmutter und meine Schwester haben diese Ungabe des Traumes. Das ist eine Ungabe, kein Gabe. Denn echte Träume haben mit Tod und Gericht zu tun. Aber sie können auch positive Seiten haben. Meine Großmutter Dina, die erste, die meine Hochzeit, mein Ehe zu ein Deutschen, sie war die frommste der Fromme, orthodox. Sie hat gesagt, der Herr, der Gott Israel wird wissen, warum das so ist. Sie war in Amerika mit ihrem Vater. Die kommen aus dem Armutsviertel in Polen, wo keine Juden mehr leben. Und die träumte, dass ihre Mutter, die immer noch in Polen mit anderen Kindern, die haben sehr viele Kinder gehabt, dass die Mutter, die 35 Jahre alt und ganz gesund war, sprach zu ihr, Dina, ich bin tot, aber ich bin bei unserem Gott, der Gott Israel. Bleibst du fromm, hältst du an ihn und du wirst bei mir sein. Und sie wachte auf und sie wusste, ihre Mutter war tot, aber die Mutter war kerngesund. Ein paar Wochen später kommt ein Brief, es dauert lang, bis Briefe damals kommen, da war kein Flugzeug, kein E-Mail, ja, und da war geschrieben, dass ihr Mutter plötzlich an einen Lungensturz gestorben ist und sie blieb die frommste der Frommen. Meine Schwester hat solche Träume gehabt.
immer über Tod. Und sie hat dann gebetet, Herr, ich will Menschen helfen. Und das tut sie jetzt. Ich will keine Träume mehr haben.
Das ist ein sehr umstrittenes Thema. Wie Shakespeare fängt Hamlet an. Es gibt viel mehr Dinge in dieser Welt, Horatio, als wir verstehen können.
Aber ich bin sehr vorsichtig, vor allem mit dem Schwarmgeist heute, mit ständigen Visionen, Träume und Eingebung. Das gefällt mir gar nichts. Die sind Menschen, die wollen sich selbst wichtig machen, besondere Gaben haben. Und ich bin sehr skeptisch. Ich gehe sehr, sehr skeptisch und kritisch um mit solcher Art von Träumereien.
Sie werden ihn noch mehr feind um seines Traumes und sein Worte willen. Er hatte noch einen zweiten Traum, und er hatte noch einen zweiten Traum, den erzählte sein Bruder nochmal erzählte und sprach, ich habe noch einen Traum gehabt. Denk mal, wie total unpsychologisch er ist. Siehe, die Sonne und der Mond, der Vater und der Mutter und 11 Sterne neigten sich für mir, die Brüder. Und seine Brüder wurden neidisch auf ihn.
Aber sein Vater behielt diese Worte. Wo kommt das im Neuen Testament? Und sie behielt diese Worte in ihrem Herzen. Maria, bitte lesen Sie das Alte Testament mit neutestamentlichen Augen. Dann werden die Augen aufgemacht. Und lesen Sie das Neue Testament mit alttestamentlichen Augen. Und dann werden die Augen auch aufgemacht. Und dann werden Sie merken, dass wir ein Bibel haben und dass diese Bibel zeugt von Jesus von Nazareth. Alle zentrale Themen, alle Gesetze, alle zentrale Personen partiell zeugen von Jesus, bis teilweise im Wortlaut und ständig im Bildlaut hinein.
Amen. Wir heben uns zum Gebet.
Ja, Herr Jesus, gibt uns Augen zu sehen und Ohren zu hören, dass unser Glaube gefestigt wird. Denn dein Heiliger Geist kommt von Vater und Sohn und bezeugt dich. Und dein ganze Bibel, das Alte Testament, wenn richtig verstanden, bezeugt dich, Herr Jesus. Und je mehr wir das merken, dass du so immer bezeugt war in der Weg Israels, dieses Zeugnis vertieft unser Glaube in eine Zeit, wenn die Zeit nicht verkürzt wäre, würden wir alle von Glauben wegfallen. Wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir, denn da ist das Heilige Geist lebendig durch dich. Amen.
Bitte nehmen Sie Platz, ich sage was über meine Bücher. Ja, darf ich? Ja, okay, gut.
Wer mich kennt, weiß, ich bringe immer Bücher mit, und wer mich kennt, weiß, ich bin kein reisender Geschäftsmann, ich nehme kein Pfennig Honorar für meinen Dienst, das ist zur Ehre Christi. Mir geht es um biblische Vertiefung.
Dieses Buch, die Titel spricht für sich, Jesu Leidensweg mit Israel. Das ist das Zentrum Israels Leidensweg in Christus, verborgen, Jesus Zentrum, sein Kreuz, und auch in Neuem Bund und auch für Israel nach Golgatha. Der Weg Gottes mit ihnen, das Weg des Leidens. Ich merke in unseren Kreisen, und ich gehe Land auf und ab bis Flensburg, ich bin nicht in die Kartei, aber bis Flensburg und runter bis ganz Süddeutschland, ein Problem mit Gebet. Wissen Sie, ich bin lutherischer Pietist. Ein Lutheraner betet nur von gedrucktem Gebet, ein Pietist betet nur frei. Ich bin lutherischer Pietist. Ich bete von gedrucktem Gebet und ich bete frei. Und ich schreibe gedruckte Gebete. Warum? Denn Gebete, freie Gebete werden öfters erstarrt und wiederholend und zum Teil auch gesetzlich. Gebete muss immer wieder erneuert durch neue Facetten und neue Wege. Und deswegen schreibe ich Gebetsbuch, ich bin auch ein Dichter. Ich habe in Verlagen in Israel, Amerikaner, Amerika und England Gedicht veröffentlicht, zum Teil in Spitzenverlagen. Und ich bin sehr dankbar, dass ihr Neuerfahrer jemand ist, der meine Gedichte richtig lesen kann in Englisch. Und das freut mich sehr. Es gibt wenige, die in Deutschland fahren, die das tun können. Das ist mein Versuch, eure Gebetsleben neue Facetten und Tiefe. Das Gebet, was ich mache am Anfang, kommt aus diesem Buch, Am Horizont des Seins. Und das letzte ist mein Lieblingsbuch. Aber meine Frau sagt immer, David, dein letztes Buch ist immer dein Lieblingsbuch. Ja, das ist auch richtig, ja. Die Welt innerhalb der Welt, was bedeutet das?
Die Welt bedeutet immer negativ in der Bibel, immer. Und wir können auch zur Welt, in Israel kann auch zur Welt. Die Welt innerhalb der Welt ist die tiefere innere Glaubenswelt, die wir haben. Die tiefe privat, persönliche Welt, die wir haben. Umringt von einer sehr verschmutzten Welt, in der wir leben.
Ich lese, was Dr. Biedermann von der Universität Tübingen über meine Prose geschrieben. David Jaffins Texte zeigen, wie alles uns letztlich den Weg zu Gott weisen kann, wenn wir nur die Zeichen an unserem Wege richtig zu deuten verstehen.
Warum hat Jesus in Gleichnis geredet? Deswegen die Bildsprache. Und das ist ein Schlüssel zu einem Verständnis der Bibel. Bitte bedienen Sie sich. Da hinten liegen die drei Bücher. Wenn Sie wollen, eine unlesbare Unterschrift. Ich stehe gerne zur Verfügung. Ich habe nie besser als ein 5 in Schönschrift gekriegt. Jetzt ist die beste Zeit, das zu kaufen, denn nach der zweiten Vortrag wird weniger Zeit haben. Ja, gut.